ARD.
Hallo zusammen, ich bin Maike Nielsen und dieser Geldregen hier, der klingt doch gut, ne? Könnte auf 2000 Menschen in Hamburg herniederrieseln, wenn die Volksinitiative Hamburg testet Grundeinkommen dann auch noch die nächste Hürde nimmt, den Volksentscheid. Argumente für und gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen besprechen wir gleich. Außerdem reden wir über Hamburgs heißeste Pflaster und was die Stadt gegen Überhitzung in einzelnen Stadtteilen und überhaupt gegen Folgen extremer Wetterereignisse unternimmt. Wir haben heute den 2. Oktober. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wie würdet ihr es finden, über mehrere Jahre hinweg ein Grundeinkommen zu erhalten, das nicht an Bedingungen geknüpft ist, also für das ihr nicht arbeiten müsstet? Die Chancen dafür, dass es so kommt, stehen gut, denn die Volksinitiative Hamburg testet Grundeinkommen, die hat ihr Volksbegehren als zweite und letzte Stufe vor einem möglichen Volksentscheid erfolgreich abgeschlossen, sagt sie. Frauke Reinig, du hast dich ja mit der Sache mal ein bisschen beschäftigt. Angenommen, der Volksentscheid wäre ebenfalls erfolgreich. Was würde das konkret bedeuten für uns hier in Hamburg?
Also das ist ja alles noch ein bisschen hin. Wir springen jetzt sehr weit vor. Erstmal muss die Bürgerschaft das ja auch nochmal prüfen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass das alles durchgeht und dann die Hamburgerinnen und Hamburger dem Vorhaben auch zustimmen. Dann will die Initiative hier einen groß angelegten Modellversuch machen, wo etwa 2000 Hamburgerinnen und Hamburger dann eben so ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, nämlich rund 1300 Euro pro Monat. Und das geht auch für diejenigen, die dann halt zur Arbeit gehen. Über 3 Jahre soll das laufen. Wie genau der Modus denn ist, das wird dann noch final entschieden. Aber wahrscheinlich werden dann ganze Straßenzüge ausgewählt, wo die Bevölkerung relativ repräsentativ ist. Und da können dann die Menschen, wenn sie möchten, mitmachen.
Was versprechen sich denn die Initiatoren davon, dass die Leute ein Grundeinkommen beziehen, ohne dass sie dafür was groß tun müssen?
Naja, das soll soziale Ungleichheiten abbauen und eben auch jedem und jeder die Möglichkeit geben, sich ehrenamtlich zu engagieren, sich weiterzubilden oder auch eine Geschäftsidee umzusetzen, ohne dass man eben in dieser Mühle der Verpflichtung ist, eben sein Grundeinkommen zu sichern. Und ja, da sagen sie, das gibt eben den Menschen ganz neue Freiheiten, sich zu entwickeln und sorgt eben auch für deutlich mehr soziale Gerechtigkeit.
Die Niederlande und Finnland haben das ja auch schon getestet und gibt ja nun auch schon zahlreiche Studien darüber, die kommen so ein bisschen zu gemischten Schlüssen. Die einen sagen super, die anderen, naja, ob das so auf breiter Fläche funktioniert. Und in Hamburg gibt es auch richtig kritische Stimmen dagegen, ne? Was sagen die?
Naja, es liegt ja relativ auf der Hand. Die sagen, die Menschen bekommen dann einfach Geld, ohne was dafür zu tun, werden ausgehalten. Die Befürchtung ist, dass eben sehr viel Arbeitsleistung wegfällt, weil viele Leute dann eben ihre Zeit auch nutzen, um eben nicht mehr in die Wirtschaft einzuspeisen, sich selbst, also zu arbeiten und zu produzieren, sondern eben auch, um ihren Hobbys nachzugehen und sich ehrenamtlich zu engagieren. Das mag dann für die Zivilgesellschaft sehr nützlich sein, aber für die Wirtschaft eben nicht. Und es belastet natürlich auch den Haushalt. Es gibt zwar auch Kritiker, die sagen, dass da durchaus auch Vorteile sind, eben weil man Sozialleistungen wie Bürgergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld und all diese Dinge bündeln könnte in einer Auszahlung und dadurch viel, viel weniger Bürokratie hätte. Aber die Befürchtung ist ganz klar, es belastet die Wirtschaft und sorgt für noch weniger Arbeitskräfte.
Die SPD ist klar dagegen, ne?
Ja, das Ganze würde natürlich auch hier in Hamburg einiges kosten, 45 Millionen etwa. Der Gesetzentwurf, den die Initiative jetzt vorgelegt hat, der sieht eben vor, dass das nicht über 0,227% des Haushaltes der Stadt geht. Das war quasi die Bedingung, dass dieses Volksbegehren überhaupt noch mal so stattfinden konnte. Weil wenn solche Gesetze, die durch direkte Demokratie gefordert werden, eine bestimmte Haushaltssumme übersteigen, dann kann der Senat sie eben auch noch kippen, dann sind sie verfassungswidrig. Aber das sieht jetzt eben genau den Rahmen vor, der da möglich ist. Trotzdem, 45 Millionen sind ja immer noch eine ganze Menge Geld.
Ja, danke schön, Frau Gereinig. Und Anfang kommenden Jahres soll es auch eine deutschlandweite Studie zum bedingungslosen Grundeinkommen geben. Sind wir mal gespannt, was dabei dann herauskommt. Auch wenn die ersten von uns schon die Heizung angestellt haben, wir erinnern uns noch an die heißen Sommertage zurück, ist ja erst ein paar Wochen her. Da war es in Hamburg 30 Grad. Aber je nachdem, in welchem Stadtteil ihr wohnt, habt ihr die Hitze sehr wahrscheinlich anders wahrgenommen. Das hat eine Auswertung im Auftrag des NDR-Datenteams ergeben. Reinhard Postelt hat sich damit beschäftigt. Woran liegt es denn, dass es in ein und derselben Stadt unterschiedlich heiß sein kann?
Ja, Grund ist die unterschiedliche Bodenversiegelung. Also Boden wird versiegelt, wenn man die Erde oder den Sand oder die Vegetation bebaut. Mit Gebäuden oder mit Straßen oder mit Wegen. Und berühmtes Beispiel dafür sind natürlich die Supermarktparkplätze. Das hat dann zwei Folgen. Das Wasser kann nicht mehr versickern. Achtung bei Starkregen, sage ich nur. Und die Umgebung heizt sich auf, und zwar kräftig. Und das merkt man am stärksten in den zugepflasterten Industriestadtteilen Billbrook und Hammerbrook in Hamburg. Dort liegt die Bodentemperatur an Sommertagen 5,5 Grad über dem Durchschnitt in Hamburg. Und das ist sozusagen der heiße Rekord. Danach folgt Altona Nord und die Altstadt rund ums Rathaus. Das kann man sich natürlich ganz gut vorstellen. Warum? Jede Menge Büro- und Einzelhandelsgebäude und kaum ein Baum. Dort ist es jetzt 4 Grad wärmer als im Durchschnitt, wie auch im Kern von Harburg und in Hohe Luft. Das ist Hamburgs Stadtteil mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Auch Wandsbek City ist mit 3 Grad noch drüber, ein heißes Pflaster. Und am kühlsten sind nicht etwa die von der Landwirtschaft geprägten Vier- und Marschlande, die liegen so ziemlich auf dem Durchschnitt, sondern erstaunlicherweise Blankenese. 3 Grad kühler, wie auch in Volksdorf. Das muss man sich mal vorstellen. Altona Nord und Blankenese sind nur 8 Kilometer entfernt. Die haben im Sommer aber 8 Grad Temperaturunterschied.
Aber diese 8 Grad Unterschied, ne, zwischen Altona Nord und Blankenese, die habe ich in unseren Wettermeldungen noch nie gehört.
Ja, weil man dort die Lufttemperatur meldet. Für diese Studie dagegen haben die Teams von NDR Data, von Korrektiv und Vertical 52 die Daten von 2 Satelliten ausgewertet. Und die messen eben nur die Bodentemperatur. Das ist übrigens im sehr kleinen Maßstab von 3x3 Metern. Michael Richter ist Klimaforscher der Hafen City Universität und er bekräftigt die Satellitenmessung.
Weil man über Satellitendaten nur die Temperatur der Oberfläche aufnehmen kann und nicht die der Luft. Das heißt, jetzt normalerweise jetzt im Wetterbericht schauen wir auf die Lufttemperatur in 2 Meter Höhe. Nichtsdestotrotz ist der Unterschied in der Lufttemperatur vielleicht nicht ganz so groß, aber es gibt trotzdem große Unterschiede.
Und die pendeln sich an heißen Sommerabenden ganz grob bei 4 Grad ein. 4 Grad Unterschied in 2 Metern Höhe. Hamburgs Kühlschrank übrigens bei der Sommerhitze, das ist Wohldorf-Ohlstedt. Dort ist es 4 Grad kühler als im Durchschnitt.
Was kann man denn dagegen tun, dass es sich in Hamburg in einigen Stadtteilen weiter aufheizt? Übermäßige Hitze kann ja auch super gefährlich sein.
Ja, es gibt eine Studie übrigens des Helmholtz-Zentrums München. Danach sind im heißen Sommer 2022 in Hamburg zwischen 110 und 210 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben. Das ist irgendwie kaum zu glauben, aber es soll sich vor allen Dingen um schwerstkranke Menschen handeln, die dann durch diese große Hitze dann wirklich sterben. Ja, was tun, sprach Zeus. Da kann man in der Gegenwart bestehende Bauten anpassen oder man kann für die Zukunft vorbeugen. Das meint Dr. Michael Richter von der Hafen City Universität.
Man kann natürlich das Dach begrünen. Diesen Effekt der Versiegelung kann man zumindest zum Teil wieder wettmachen, indem man auf der Dachoberfläche so eine Art zweiten Boden mit Vegetation schafft. Es sollte eigentlich, wenn man die Städte bebaut, muss es eigentlich darum gehen, wie kann man möglichst wenig versiegeln. Also Flächen einfach so gestalten, dass Wasser eben durchsickern kann. Also genau das, was Sie eigentlich sagen.
Möglichst wenig versiegeln, sagt er, also mehr Grün in der dichten Stadt. Grün verdunstet übrigens ja auch Wasser, was zudem zu etwas Kühle führt, bei den allgemein ja ansteigenden Temperaturen. Das Problem ist Hamburgs Senat durchaus bekannt. Seit letztem Jahr wird ein Hitzeaktionsplan ausgearbeitet. Ja, und seit einem Monat gibt es auch ein Förderprogramm, um versiegelte Flächen auf privaten Grundstücken zu begrünen. Das umfasst in diesem Jahr aber nur 50.000 Euro. Es ist also, wie man so sagt, nur ein Tropfen.
Auf dem heißen Stein. Oh, danke, Reinhard. Ich habe mal auf die Karte geguckt, die ihr erstellt habt. Da habe ich gesehen, dass der Boden in meinem Stadtteil 2 Grad wärmer ist als im Rest Hamburgs. Schon heftig. Und wenn ihr wissen wollt, wie heiß es bei euch wird, die Karte mit den Temperaturunterschieden findet ihr in der NDR Hamburg App. Und wie wir in Hamburg besser vor den Folgen von extremer Hitze, Sturmfluten und überhaupt vor den Folgen von Extremwetterereignissen geschützt werden können, darüber hat heute auch in einer Aktuellen Stunde die hamburgische Bürgerschaft debattiert. Dietrich Lehmann hat zugehört. Wie sieht deine Bilanz aus nach dem, was du da jetzt gehört hast? Ist Hamburg gut aufgestellt?
Teils, teils. Also es waren schon deutlich die Fronten da durchzuhören, die sich auftun zwischen den politischen Parteien. Die Regierung insgesamt natürlich sehr zufrieden. SPD und Grüne sagen, wir stellen zum Beispiel im kommenden Haushalt für die kommenden Jahre noch mehr Geld zur Verfügung, weil wir müssen uns wirklich diesen Folgen des Klimawandels stellen. Und die sind auch heute schon sichtbar, sagt zum Beispiel Umweltsenator Jens Kerstan.
Im Jahr 2022 haben wir an der Messstation Neuwiedental 40,1 Grad gemessen. Ein ungesehener Wert in den letzten Jahrhunderten hier in Hamburg.
Ja, und ein bisschen leichte Kritik war durchaus auch von der SPD durchzuhören, wobei man da auch gleich das Gegenmittel hat, nämlich mehr Geld für den Klimaschutz. Alexander Mohrenburg, SPD, sagte, wir haben gute Pläne, wir wissen eigentlich, was wir tun müssen, nur bei der Umsetzung, da müssen wir noch ein bisschen schneller werden. Und deswegen sollen zum Beispiel in Zukunft schneller höhere Deiche gebaut werden, höhere Sturmfluten. Das ist ja ein Thema, was sich aus dem höheren Meeresspiegel ergibt. Und bis 2050, so sieht das Programm des Deichbaus in Hamburg vor, müssen alle Deiche erhöht werden. Das sind über 100 Kilometer, aber in den vergangenen Jahren ist man erst dazu gekommen, 1 bis 2 Kilometer pro Jahr zu schaffen.
Mhm. Welche Maßnahmen werden denn noch umgesetzt?
Na, da geht es zum Beispiel um Photovoltaik, da geht es um Entsiegelung. Es gibt große Programme, Riese zum Beispiel, wurde auch von den Grünen immer wieder erwähnt, wo letztendlich man auch Fördergelder bekommen haben, um Flächen zu entsiegeln, also dass das Wasser schneller ablaufen kann, und natürlich auch viele Informationsprogramme, die gerade von der Umweltbehörde entwickelt worden sind. Stichwort, wo ist man besonders gefährdet durch Starkregen?
Das heißt, es ging um konkrete Maßnahmen, aber ich schätze mal, die Parteien haben das auch genutzt, um ihre jeweiligen Standpunkte darzulegen, oder?
Naja, also bei der AfD ist eigentlich der Standpunkt ziemlich deutlich. Die spricht zitatwörtlich von einem Märchen des Klimawandels, also die leugnete das nach wie vor. Ein bisschen differenzierter sind da Linke und CDU. Bei den Linken sagt man, das ist durchaus gut, dass ihr gerade bei den Grünen das Thema erkannt habt und auch die SPD da mitzieht, aber eigentlich seid ihr nicht konsequent genug. Eigentlich müsste man auf manche Dinge, die letztendlich viel Geld kosten, auch verzichten. Stichwort zum Beispiel Bauen neuer Autobahn, A26 Ost durch den Hamburger Hafen ist so ein Stichwort. Und bei der CDU sieht man das auch noch mal ein Stück weit anders. Da sagt zum Beispiel Stefan Gamm:
Sie haben in Ihrer gesamten Klima- und Energiepolitik den Faktor Wirtschaft ignoriert und wundern sich nun, dass viele Ihrer politischen Projekte nicht funktionieren. Stichworte explodierende Energiekosten, Abwanderung der Wirtschaft, sinkende Zustimmung in der Bevölkerung.
Ja, und das sind also die Fronten, die sich hier in der hamburgischen Bürgerschaft auftun. Die verlaufen ziemlich klar nach den Parteigrenzen.
Ja, danke schön, Dietrich. Und dann geht's in der Aktuellen Stunde heute auch noch um die Verkehrspolitik in Hamburg auf Antrag der CDU. Und was bei der Debatte rumkommt, das seht ihr nachher in der NDR Hamburg App. Und das war's von uns heute. Morgen ist ja Tag der Deutschen Einheit und den nutzen viele von euch bestimmt, um wegzufahren. Mit dem Freitag als Brückentag dazwischen geht das ja auch gut. Wir haben euch gefragt, was ihr dann macht, und ihr habt uns geantwortet. Zum Beispiel Axel:
Ich fahre zu einem Meditationsseminar in einem Kloster in Holland.
Erstmal werde ich ausschlafen, dann werde ich eine riesengroße Runde mit unseren Hunden drehen. Dann ist eigentlich noch gar nichts geplant. Zeit zum Wegfahren. Zeit, irgendwo ans Meer zu fahren. Wir sind ja im Norden. Hoffentlich ist das Wetter gut.
Sieht ja bislang gut aus mit dem Wetter. Und ausschlafen finde ich auch eine super Idee. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und hoffentlich einen entspannten, freien Tag morgen. Wir hören uns übermorgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.